Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute hat die Bundesregierung, also das Kabinett, ein Gesetz beschlossen. Das klingt vom Namen her einfach erstmal gut. Das Demokratiefördergesetz ist so ein bisschen Kategorie gute Kita-Gesetz. Ne? Wer will das nicht? Demokratie fördern. Die Kernidee, Projekte, die zum Beispiel mit Jugendlichen arbeiten, die gegen Radikalisierung anarbeiten, die kriegen eine bessere Grundlage, vor allem eben auch eine verlässliche Finanzierung, nicht immer nur projektbezogen, sondern auch mal dauerhaft. Wir hatten am Wochenende Mehmet Daimargüler im Deutschlandfunk Kultur zu Gast, Antiziganismusbeauftragter der Bundesregierung, aber auch zum Beispiel bekannt geworden als Nebenklägeranwalt im NSU-Prozess. Und der hat das als wichtigen Schritt bezeichnet.
Wir müssen unsere Demokratie wappnen. Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz, damit eben diejenigen, die für die Demokratie eintreten, gestärkt sind und nicht jedes Jahr hinter irgendwelchen Fördermitteln herlaufen müssen. Und wir müssen alle, die verdächtigt sind, die Verfassungsordnung abzulehnen, aus dem Staatsapparat entfernen. Und ich glaube, dass wir eine gewisse Bräsigkeit entwickelt haben im Nachkriegsdeutschland, wo wir halt irgendwie das Gefühl hatten, dass Demokratie, die Würde des Menschen, all das so Resultate von Naturgesetzen sind und nicht irgendwie wahnsinnig empfindlich und verletzlich sind.
Also Mehmet Daimargüler hat es bei uns gesagt, bei mir ist Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz. Würden Sie dem zustimmen? Ist es jetzt an der Zeit, dass wir so ein bisschen mehr uns nicht darauf verlassen können, dass es einfach von selbst funktioniert?
Ja, meine Güte, das ist eine schwierige Geburt mit diesem Gesetz. Ich glaube, wir brauchen es wirklich endlich, wobei man dann erst in der Umsetzung, wie so häufig, erkennt wird, ob es denn auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber das Gesetz, das wurde ja schon verlangt nach der Offenlegung des NSU-Terrors. Also seit 9 Jahren kämpfen im Wesentlichen Grüne und SPD-Politikerinnen und Politiker dafür, dass es ein Bundesgesetz gibt, das eben diese zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen anerkennt, indem es die Leute bezahlt für ihre Arbeit. Und das Gesetz, das ist schon mehrfach gescheitert. Zuletzt hieß es in der Großen Koalition wehrhafte Demokratiegesetz. Also die Titel sind blumig und schön und führen nicht jeden sofort darauf hin, was sie wohl zu bedeuten haben könnten. Aber es scheiterte eben immer und immer wieder daran, dass man sich mit der Union nicht einigen konnte darauf, wie man sozusagen den Begriff Extremismus darin zu fassen habe. Und die Union bestand jeweils darauf, da quasi eine Art Extremismusparagrafen mit reinzustricken, der es möglich machte, auch so die klassische Antifa-Initiative auszuschließen. Und die SPD und die Grünen, die sagten immer, du liebe Güte, das ist doch jetzt hier fehlgesteuert, es geht hier um zivilgesellschaftliche Strukturen, um Leute, die anerkanntermaßen seriöserweise über Jahre mit Behörden auch zusammenarbeiten, und habt euch nicht so. Aber wenn es jetzt durchgeht, also mit der Mehrheit der Ampelparteien, dann ist das, glaube ich, gut zu heißen.
Aber das ist natürlich auch genau der Kritikpunkt, der jetzt wieder kommt von einigen. Ne? Also diese Sorge, dass da eine gewisse Einseitigkeit vorherrschen könnte bei der Frage, was ist denn eigentlich demokratiegefährdend? Ist es eben nur der Kampf gegen rechts?
Ja, ich würde sagen, die Zeitläufte geben da denen recht, die das Gesetz schon lange versuchen durchzudrücken, denn wir haben es nun mal tatsächlich vor allem mit rechten Terror, Rechtsextremismus zu tun, und der hat sich ja nun gerade an den Razzien der letzten Woche auch dann nochmal quasi veranschaulichen lassen, wie der aussieht und warum es notwendig ist, dagegen zu arbeiten. Und diese Behauptung, dass es eben immer auch gegen links gehen müsse, also dass viele Leute quasi über Extremismus nicht reden können, ohne immer rechts und links in einem Atemzug zu nennen. Das verunklart meiner Ansicht nach die Gefechtslage, in der die Demokratie sich wirklich seit geraumer Zeit befindet.
Ich meine, ich kann das Leiden mancher Konservativer schon verstehen, dass sie so das Gefühl haben, so wenn die Ziele besser sind, wir sprachen hier gerade über die Klimaaktivisten beispielsweise, dass dann eben doch mehr Augen zugedrückt werden bei denen, die ganz anders bewertet würden, wenn sie beispielsweise von Rechtsextremen begangen würden. Ähnliche Protestformen, Protestaktionen. Ja. Also das alte Beispiel, diejenigen, die sich vorm Asylbewerberheim versammeln, um es eben zu verhindern, dass es wegkommt aus dem Ort, die da demonstrieren, da würde keiner sagen, oh, das ist ja eine interessante Form des zivilen Ungehorsams. Da würde man sagen, oh Gott, das sind schlimme rechte Strukturen.
Das missversteht, glaube ich, dass die linken Gruppen, mit denen wir die letzten Jahre zu tun hatten, die wollen ja eigentlich das, was die freie demokratische Grundordnung ausmacht, nur mehr desselben. Sie wollen Demokratie und mehr Demokratie. Sie wollen Rechtsstaat und mehr Rechtsstaat. Sie wollen jetzt, meinetwegen für die Klimaschützerinnen und Schützer gesprochen, Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils, das gesagt hat, wir müssen mehr für die junge Generation und ihre Anrechte auf einen funktionierenden Planeten tun. So, die Rechtsextreme, mit denen wir zu tun hatten, die ganzen letzten Jahre, die wollen Leute umbringen. Die wollen, dass dieser Staat sich nicht wehren kann gegen Leute, die die Demokratie abschaffen können. Deswegen plädiere ich immer dafür, das ein bisschen auseinanderzuhalten. Und ja, wenn wir eine neue linke RAF am Horizont haben, finde ich, kann man auch wieder in die Linksextremismusdebatte einsteigen. Aber das ist die letzten 30 Jahre nicht der Fall gewesen.
Ich habe hier meine Argumentationsmunition habe ich gelesen, was Alexander Kissler heute geschrieben hat, Journalist bei der Neuen Zürcher Zeitung hier in der Deutschlandredaktion, der so eine Vermutung hat, dass die Bundesregierung da faktisch gewünschte und erwünschte Weltanschauung prämiert. Das ist so ein Gedanke, ja, also dass da im Prinzip ja eben schon geguckt wird, in welche Richtung geht es. Aber einen anderen Gedanke finde ich da bei ihm sogar noch interessanter, dass er nämlich aufmacht, dass eine Zivilgesellschaft, die man da fördern will, die dauerhaft und zwar verlässlich, ja, über Jahresetats von der Politik, von Regierung finanziert wird, dass sie dann natürlich eigentlich diesen Charakter der Zivilgesellschaft und der Unabhängigkeit verliert, weil sie damit natürlich in ein Verhältnis, das ist sein Argument, in ein Verhältnis der Abhängigkeit von den jeweils herrschenden Mehrheiten gerät. Und weiteres Zitat, so erwächst aus der Sehnsucht nach Obrigkeit neue und verstetigte Untertänigkeit. Was sagen Sie?
Halte ich angesichts der Arbeit, von der wir hier konkret sprechen, für etwas weit hergeholt mit Verlauf. Also wir reden hier von Initiativen, die in Bundesländern wie Sachsen seit Jahren und Jahrzehnten versuchen, den Sinn für Demokratie, Bürgerschaftlichkeit und Gemeinschaftlichkeit hochzuhalten. Das sind ja keine Leute, die sowieso strukturell obrigkeitsstaatlich unterwegs sind und nur danach jaulen, sich vom Ministerpräsidenten streicheln zu lassen. Im Gegenteil, gerade in Sachsen muss man sagen, dass die sächsische Landesregierung immer versucht hat, diese Initiativen irgendwie abzuschütteln, weswegen sie eben auf Schutz durch die Bundesregierung, sprich durch ein Bundesgesetz, alldieweil gehofft haben. Wo ich dem Kollegen recht gebe, das ist der Punkt, dass wenn ich gar keine Kontrolle mehr für die Vergabe staatlicher Mittel an solche Initiativen habe, dann verselbstständigen sich solche Strukturen bisweilen auch mal. Dann machen da Leute einfach über Jahre hinaus, was sie so für angemessen und richtig halten. Und das muss nicht unbedingt das sein, was die Mehrheit im Sinne von Demokratieschutz für nötig hält.